Es ist schön, bei euch hier wieder in Wendlingen zu sein. Guten Morgen auch an die, die am Bildschirm zugucken und zuhören. Genau, das war doch so richtig schön, dass wir mit dem Video so mal kurz nach Kambodscha springen konnten. Genau, wenn man die so hört, dann denkt man, die sind irgendwie richtig da. Sehr schön. Auch einen Blick ins Klassenzimmer werfen zu können, wo in jeder Ecke eine andere Klasse stattfindet. Das ist irgendwie nett. Genau. Ja, ich sortiere mich. Dreh dich um. Das ist das Thema der Predigt heute. Wir sind zwar noch in der Passionszeit, aber ich greife so ein paar wenige Wochen voraus mit dem Predigttext. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Die kleine Geschichte vorher von dem taffen Mädchen, die war doch so richtig nett. Gell? So. Ja, schön, dass es solche Kinder gibt. Ich habe auch 4 Nachbarskinder, die sind ganz genau in dem Alter von Homans Kindern. Und ja, die haben mich adoptiert als Opa, Onkel und Freund. Was bedeutet es, wenn man adoptiert wird von Kindern? Immer wenn sie mich erspähen, dann muss ich mit ihnen spielen gehen. Und die Favoriten sind Trampolinspringen oder Versteckenspielen. Und Verstecken, das geht bei uns so richtig gut. Wir haben eine große, volle Scheune und auch draußen steht viel herum und ein Garten, wo richtig viel Platz ist. Und Verstecken geht am besten, wenn es schon etwas dämmert. Dann ist es viel spannender und ein bisschen gruselig. Man sieht weniger, die Schatten verwandeln sich in Gespenster, Geräusche rühren natürlich von Dieben. Und dann muss ich mich zur Wand drehen, die Augen schließen und bis auf 30 zählen. Und wenn ich dann bei 30 angelangt bin, dann rufe ich ganz laut: Eckstein, Eckstein, jeder muss versteckt sein, links von mir, rechts von mir, über mir, unter mir. Eckstein, Eckstein, ich komme. Und dann drehe ich mich um. Und beim letzten Mal hat sich die Älteste von den Mädels dann einfach hinter mich gestellt und hat gemacht, wow. Genau. Und das hat mich erinnert an die heutige Geschichte. Auch in unserem Text heute, da hat sich jemand versteckt, sozusagen versteckt. Jedenfalls suchen ihn andere. Und das lesen wir jetzt gemeinsam. Da bitte ich euch aufzustehen. Und dann lasst uns zusammen lesen. Inzwischen war auch Maria Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah 2 weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Warum weinst du? Fragten die Engel. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie: Warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb: Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wo du ihn hingebracht hast. Ich will ihn holen. Maria, sagte Jesus nun. Sie wandte sich zu Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagte: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Hinter allen liegt eine hochemotionale Zeit. Eigentlich sollte es, wie jedes Jahr, die schönste Festzeit, ein fröhliches Familientreffen und gutes Essen sein. Tatsächlich aber enttäuschte Hoffnung und Frustration, Trauer und Angst, denn ihr bester Freund und Lehrer war ermordet worden. Offiziell natürlich kein Mord, sondern staatlich sanktionierte Todesstrafe. Aber somit war auch ihr Vertrauen in den Staat, ihr Vertrauen in die religiösen Institutionen zerschmettert worden. Und zu guter Letzt Grabschändung. Die Leiche war weg. Menschen brauchen einen Ort der Trauer und eine passende Form von Trauer. Und das nicht nur, wenn wir einen Menschen verloren haben, sondern auch bei Verlust von Heimat, Arbeitsplatz, Verlust von Gesundheit und im Alter von Autonomie, von Selbstständigkeit oder wenn eine Beziehung zerbrochen ist. Wir brauchen Formen und Orte der Trauer. Es gibt Friedhöfe, aber Trauer fängt früher an. Abschied nehmen ist Teil von Trauerarbeit. Als Arzt ermutige ich die Schwerkranken und ihre Familien dazu, sich zu verabschieden. Und Jesus hatte seine Freunde auch auf den Abschied vorbereitet oder vorbereiten wollen. 3-mal, so lesen wir es in den Evangelien, hatte er ihnen angekündigt, dass er sterben werden muss. Aber sie konnten oder wollten das nicht fassen. Petrus erwiderte, Herr, sag doch sowas nicht. Lass uns einen Blick auf die Hauptdarstellerin in unserem heutigen Text werfen. Wer war diese Maria Magdalena? Was für eine Frau war das? Und da gibt es tatsächlich einige Quellen im Neuen Testament, die ich mal so herausgesucht habe, aufgelistet habe. Ich beginne mit Markus 8. Jesus wanderte von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Die 12 begleiteten ihn und auch einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, aus der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und dann werden noch andere aufgezählt. Diese Maria Magdala gehörte zum engsten Freundeskreis Jesu. Sie hatte persönlich Heilung und Befreiung erlebt. Und von dieser Minute hat sie Jesus nicht mehr aus den Augen gelassen. Sie ist ihm nachgefolgt, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern ganz praktisch. Und treuer als die meisten Männer war sie bis zum brutalen Ende am Kreuz bei ihrem Meister geblieben. Matthäus 27, ab Vers 55. Auch viele Frauen waren dort und sahen von Weitem zu. Sie waren Jesus von Galiläa aus nachgefolgt und hatten ihm gedient. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und des Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Und über die Todesstunde hinaus blieb Maria Magdalena bei ihrem geliebten Herrn. Sie fuhr sozusagen auf dem Leichenwagen mit und begleitete ihn bis zur letzten Ruhe. Wir lesen weiter in Matthäus 27. Josef nahm den Leichnam und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein davor und ging weg. Auch Maria aus Magdala und die andere Maria waren dort. Sie saßen dem Grab gegenüber. Und sie war dann die allererste, die am übernächsten Morgen, noch vor der Morgendämmerung, sich zu Jesu Grab aufmachte. Markus 16. Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Ja, was fällt euch da auf? Ich möchte einen kleinen, etwas provokativen Exkurs einschieben. Dürfen Christen Feministen sein? Außenstehende würden sicher sagen, Christen, die sind das Gegenteil von Feministen. War Jesus ein Feminist? Die allererste Zeugin des allerwichtigsten Ereignisses der Menschheitsgeschichte, ja des gesamten Kosmos, war eine Frau. Maria aus Magdala, und davon sprechen alle Evangelien. Und ich bin mir sicher, das war kein Zufall. Bei so etwas Zentralem glaube ich nicht, dass Gott irgendwas dem Zufall überlassen hätte. Und Jesus hat dann Maria beauftragt, die allererste Zeugin seiner Auferstehung zu sein, den Männern zu berichten, was sie gesehen hatte. Aber damals galten Zeugenaussagen von Frauen gar nichts. Die waren juristisch wertlos. Jesus kümmert diese Konvention nichts. Manchmal ist konservativ nicht unbedingt gleich christlich. Ja, manchmal ist Jesus ganz progressiv. Ja, sogar revolutionär. Man kann nicht unbedingt sagen, dass Jesus Feminist ist. Jesus steht einfach da drüber. Aber ich denke, das ist schon beeindruckend. Von einem anderen Blickwinkel auch auf das zu gucken, was Jesus sagt oder was in der Bibel steht. Ja, und sich dann vielleicht zu fragen, wo sollen wir uns heute als Jesu Nachfolger trauen, ungute Konventionen zu hinterfragen, vielleicht sogar die eine oder andere abzuschaffen. Gut, das war der kleine Exkurs, der mir so aufgefallen ist beim Anschauen dieser Hauptfigur in unserem Text, Maria Magdalena. Sie ließ ihren Tränen freien Lauf und weinte. Maria Magdalena stand draußen und weinte. Johannes 20, 10. Die Tränen sind so sehr Teil der Erinnerung an Maria Magdalena, dass sich im Mittelalter, da gab es so Feste für wichtige Personen in der Bibel und auch andere außerhalb der Bibel. Und für das Fest der heiligen Magdalena, der heiligen Maria Magdalena, das ist am 17. Juli, da hat sich eine Bauernregel herausgebildet. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt, aber ich lebe hier auf dem Land. An Magdalena regnet es gern, weil sie weinte um den Herrn. Nein, reimt sich schön, gell? Also, dieses Jahr, passt mal auf, 17. Juli, ob das noch stimmt. Der Himmel nimmt die Tränen ernst, die Tränen von Maria Magdalena und deine auch. sowohl die Engel wie auch nachher Jesus selbst fragen: Warum weinst du? Jesus ignoriert deine Tränen nicht. Er sieht sie. Das erinnert euch vielleicht an die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und er kümmert sich darum. Er fragt nach der Ursache deiner Tränen. Warum weinst du denn? Und an dieser Stelle möchte ich euch einladen, dieses Bild von dem Malerpfarrer Sieger Köder zu betrachten. Einige von euch haben das gefunden auf ihren Sitzen, und wer keins hat, der darf auf dem Nebensitz eins nehmen. Hier vorne liegen auch noch ein paar. Und sonst ist es ja auch projiziert an die Wand. Und schaut es einfach mal an. Ich habe ein paar Fragen dazu gestellt, aber ihr könnt es auch ohne die Fragen anschauen. Und dann komme ich in 2 Minuten herum mit dem Mikrofon, und dann dürft ihr sagen, was ihr entdeckt habt auf dem Bild. Ja, jetzt bin ich gespannt, was ihr entdeckt habt. Wer ist mutig? War das eine Meldung?
Dass das dritte Kreuz fehlt, zum Beispiel, dass so 2 Kreuze zu sehen sind. Hinten am Horizont ist ein Riss, wo das Rot so runtergeht, und es sieht aus, wie wenn da ein Totenkopf in 2 Teile geteilt wurde.
Ja, sehr gut. Ja. Die Auferstehung hat den Tod gespalten. Wem ist noch was aufgefallen?
Es könnte aus der Perspektive von Jesus sozusagen sein. Also, dass wir als wegen dem Licht.
Die Gräber sind zerbrochen.
Die Grabsteine sind zerbrochen, genau. Ja, ein Stein ist nicht zerbrochen, vielleicht.
Die Rosen blühen aus den Steinen.
Ja, das ist auch schön. Die rote Farbe.
Ja.
Noch jemand?
Das Grab ist leer, und sie dreht sich um und schaut einfach nach oben zu Gott, und ihr Gesicht ist erleuchtet, wahrscheinlich von Gott. Ja.
Der Kontext ist praktisch unser Kontext, weil jüdische Friedhöfe ja nicht so aussehen, aber unsere sehen so aus.
Beobachtung, wenn ein bisschen Hintergrundwissen. Wer mag noch was sagen? Schön.
Also gerade die Spalte da hinten in der Mauer, das ist ja auch im Tempel passiert, als der Vorhang zerrissen ist, als Jesus gestorben ist. Also genau.
Ja, super. Und da strahlt das Morgenlicht der Auferstehung durch. Noch was? Mag noch jemand was sagen?
Sie stützt sich auf das nicht zerbrochene Grab von Jesus oder auf das leere Grab von Jesus?
Ja, zumindest auf den Stein. Auf dem Stein, da steht was drauf. Kann der das von hinten erkennen? Ja, Jesus Nazarenus, gell? Da stützt sie sich drauf.
Also das Grab ist leer und es kommt ziemlich viel Licht von oben. Man sieht es auf der Hand, auf dem Gesicht und auf, wo sie sich abstützt. Das ist für mich der Eindruck.
Ja, genau. Das Licht, das kommt nicht aus dem Osten, wo die Sonne aufgeht, sondern das kommt aus dem Westen, von dem, der da steht.
Das Bild hat nur eine Perspektive. Alle Linien sind auf den Riss gerichtet. Das zentriert sich alles auf den Riss oben, die ganzen Linien.
Ja, super. Ja. Sehr gut. Das. Okay, wow, ihr habt echt gute Beobachtung.
Die Farbe Rot sticht sehr hervor, deutet auch auf Jesu Blut hin, weil sie auch ein rotes Kleid trägt.
Ja, auf Blut, auf Liebe. Mit den roten Rosen, dem Rot in der Morgendämmerung. Ja, super, ihr habt ganz, ganz viel entdeckt. Ganz toll. Ja. Wir erkennen manchmal Jesus nicht so gleich. Okay. Ihr habt schon herausgefunden, Maria, das ist der Moment, wo sie sich umdreht. Ich finde, das ist der entscheidende Moment in der Geschichte. Den werde ich auch noch ein bisschen herausarbeiten. Deshalb strahlt ihr Gesicht. Aber manchmal merken wir es gar nicht. Wir sehen Jesus oder Jesus begegnet uns und wir erkennen es gar nicht gleich. Gell? Sie hat ihn mit dem Gärtner verwechselt. Ich weiß nicht, mit wem ihr Jesus verwechselt. Ja, manchmal spricht uns ein Mensch an und wir hören es gar nicht gleich, dass das eigentlich Gottes Stimme ist, die uns da was sagen will. Und ich weiß nicht, habt ihr vielleicht in der letzten Woche eine Jesus-Begegnung gehabt? Hat euch jemand angesprochen und darin war Gottes Wort an euch gerichtet? Ja, Maria, die kniet da noch so vor dem dunklen Grab, in dem sie ja Jesus gesucht hat. Wo tappe ich im Dunkeln? Wo suche ich vielleicht? Ich suche Jesus, ja, aber wo suche ich ihn vielleicht an einem falschen Ort? Suche ihn vielleicht in den Trümmern meines Lebens oder auf Kriegsschauplätzen dieser Zeit? Ja, manchmal müssen so solche Plätze zerbrechen. Ja, deshalb ist da das Alte, das ist kaputt gegangen, die alten Steine. Auf dem Stein links von Maria Magdalena, da steht auf Hebräisch Adam und Eva drauf. Ja, das soll so ein bisschen ausdrücken, dass das, woran sich die Juden bisher gehalten hat, dass da vieles auch gewackelt hat und auch zerbrechen musste, damit sie den Blick auf Jesus werfen können und sich auf ihn stützen. Ja. Und da, ja, ich denke, was hier zerbricht, das habt ihr auch in der Friedhofsmauer da am Ende beschrieben, das ist noch viel mehr. Das ist letztlich durch die Auferstehung, ist dem Tod die Macht genommen. Und das Leben dringt durch. Im Tempel, dass der Vorhang von oben nach unten plötzlich zerreißt, und die Begegnung mit Gott jetzt direkt möglich ist durch Christus. Ich denke, all das wollte der Maler da zum Ausdruck bringen. Das Licht des neuen Morgens strahlt durch. Und Paulus wird dann später sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das ist der Moment, in dem der Tod besiegt ist durch die Auferstehung. Ihr habt schon gemerkt, heute ist ein bisschen Mitmach-Predigt. Meine Tochter hat mir so ein Buch geschenkt, Pimp Your Sermon, das heißt, motze deine Prediger ein bisschen auf. Ich glaube, das war ein Wink mit dem Zaunpfahl und darunter müsst ihr jetzt leiden. Genau, jetzt kommt das Nächste. Und zwar, lasst uns nochmal gucken, wo kniet Maria, wo hat sie Jesus gesucht? Sind die Dinge in unserem Leben, die uns zurzeit nach unten ziehen, die uns ins Dunkle gucken lassen, die uns bedrücken, von denen wir den Blick nicht so recht losreißen können, weil sie einfach so schwer auf uns liegen. Und da wäre es jetzt schön, wenn ihr so zu zweit, wenn es mal nicht ganz aufgeht, vielleicht auch zu dritt, euch zueinander wendet und dass so jeder eine Sache sagen kann. Ihr könnt jetzt nicht eure ganze Lebensgeschichte erzählen, aber so eins, was euch so bedrückt, eins, wo ihr denkt, da gucke ich ins Dunkle und da komme ich einfach nicht weg davon, das suche ich, aber ich komme da im Moment nicht weg davon. Und nachher habt ihr noch mal eine zweite Zeit, wo wir dann damit umgehen, mit dem, was das ist. Okay, also, jetzt seid ihr frei zu zweit und so, dass beide drankommen. Eine Minute. An der Stelle vielen Dank für euer Austauschen und wir bleiben nicht dabei stehen, das geht nachher noch weiter. Genau. Ich hatte gefragt, woher kommt das Licht auf Marias Gesicht und ihr hattet das schon entdeckt. Das kann nicht von der Morgensonne kommen, das ist die andere Richtung. Das kommt vom auferstandenen Herrn, den sie sieht, nachdem sie den Blick vom dunklen Grab wegwendet und nach hinten guckt, weil sie da angesprochen wird. Okay, das dürft ihr jetzt alle mal machen. Dreht euch mal nach hinten. So wie die Maria. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das Licht von der Technik kommt, aber genau. Ja, da ist mir dieser ganz wunderschöne Vers eingefallen, der das zum Ausdruck bringt, was da passiert in Marias Leben, in ihrem Gesicht. 2. Korinther 3,18, wir aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden in sein Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es zahlt sich aus und es färbt ab, wenn ich Zeit in Gottes Gegenwart verbringe. Immer wieder sein Antlitz suche, mich ihm mit meinem Gesicht zuwende. Selbst wenn sein Licht ein bisschen blenden mag. Und so werde ich in seine Art, und die Bibel nennt das Herrlichkeit, so werde ich mehr und mehr in seine Art verwandelt werden. Vers 16. Maria, sagte Jesus nun, höre ich auch meinen Namen rufen? Eckhard, Christina, Thomas? Eine E-Mail oder eine WhatsApp zeigt mir, dass jemand an mich denkt. Aber wenn ich die Stimme höre, man kann ja auch eine Sprachnachricht senden, dann ist es nochmal eine Dimension mehr. Da ist irgendwie noch mehr drin in der Stimme als im gedruckten Wort. Die Stimme berührt die Seele auf einer tieferen Ebene. Du bist hier mit deinem Namen angesprochen. Du bist ganz persönlich gemeint. Vers 16, Marias Antwort. Rabuni, mein Lehrer. Maria begreift sich als Schülerin von Jesus. Sonst würde sie ihn nicht Lehrer nennen. Und so ist das. Wir bleiben Lernende. Wir lernen lebenslang. Die Chinesen sagen, Hordao Lao, Shuedao Lao. Solange wir leben, bleiben wir Lernende. Und ich denke, das ist eine gute Einstellung. Nicht nur im Beruf, sondern auch im Glauben. Und in Glaubensfragen, da wenden wir uns an wen? An Jesus. Wir sind seine Schüler. Und wenn wir dann endlich wieder glücklich vereint sind, so wie Maria hier, wenn alles stimmt und alles wieder gut ist, dann möchten wir das festhalten. Dann soll es uns nicht entgleiten. Dann soll es für immer so bleiben. So wäre es doch schön. Aber Jesus sagt dann, sie halte mich nicht fest. In dieser so unsicheren Welt, die von Krieg und zuletzt auch von Erdbeben in der Türkei erschüttert wird, wo wir fassungslos sind über Leid und Tod, was hält da? Was trägt? Was ist vertrauenswürdig? Vielleicht dieses, dass Jesus immer gerade dann und gerade dort da ist, wo ich am tiefsten Punkt bin, wo ich drohe, hinabzugleiten ins Dunkle, ins Grab meiner Hoffnungen und Gewissheiten, so wie Maria. Und ich denke, deshalb stützt sie sich da auf die Hand. Und stützt ihre Hand auf den Stein, wo Jesus von Nazareth draufsteht. Wo brauchst du eine neue Ostermorgenbegegnung? Ich glaube, wir brauchen die jeden Morgen. Jeder Morgen ist ja so etwas wie eine kleine Auferstehung. Aus dem Schlaf dürfen wir aufwachen und wir dürfen leben. Ihr seid heute wach geworden und ihr lebt. Und Christus spricht uns jeden Morgen neu an, gleich wenn ich aufwache. Jesus fragt die Maria hier, wen suchst du? Und genau diese Frage hatte er ganz am Anfang den allerersten Jüngern, dem Johannes und dem Andreas gestellt. Wen suchst du? Das fand ich so eine schöne Entdeckung, dass sich da in diesem Evangelium der Bogen schließt. Dazwischen lagen drei Jahre, wo sie Jesus begleitet hatten. 3 Jahre Learning on the Job und noch immer die gleiche Frage am Ende. Wen suchst du? Ja, vielleicht hört unser Suchen nicht auf, bis wir zum Sehen gelangen nach unserem irdischen Leben. Aber es kann auch so sein, dass wir in unserem Suchen Jesus immer so suchen, wie wir ihn gestern und vorgestern begegnet haben. Dass wir uns so daran gewöhnt haben, wie er uns bisher begegnet ist, wie wir ihn bisher erkannt haben. Und da kann es passieren, das ist dann die Gefahr, dass ich in alten Glaubenserfahrungen stecken bleibe, dass ich nicht offen bin dafür, dass er mir in einer anderen Weise begegnen will. Erwarten wir, dass Gott immer in gleicher, immer in uns bekannter Weise sich offenbaren muss? Ihr habt euch ausgetauscht, für was das Grab hier stehen mag, für schwere Erfahrungen, für schmerzhafte Verluste. Vielleicht habt ihr einander erzählt, über was ihr weint oder wo ihr frustriert, resigniert seid. Und ja, diese Erfahrungen gibt es, die sind real. Es gibt unerhörte Gebete, es gibt unbeantwortete Warum-Fragen, es gibt enttäuschte Hoffnung und auch begrabene Visionen. Das gibt es in jedem Leben. Aber ich möchte dich ermutigen, den Kopf in die andere Richtung zu drehen, so wie ihr das gerade einmal gemacht habt. Ich muss darin nicht bleiben. Ich muss mich nicht von dem bestimmen lassen. Ich muss den Kopf umdrehen, so wie Maria Magdalena, und entdecken, dass Jesus schon gewartet hat, dass er schon hinter mir steht, dass er mich anspricht, dass er mich aus meiner Dunkelheit, meiner Trauer, meiner Frustration zurückrufen will ins Leben. Und nicht nur das, er will mich dann auch gleich einsetzen als seine Zeugin, als sein Zeuge. Vers 17. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Fällt euch da was auf? In der Art, wie Jesus das ausdrückt mit dem Vater und mit Gott? Jesus identifiziert sich da so sehr mit uns, stellt sich auf die gleiche Ebene mit uns, dass er sagen kann, mein Vater und euer Vater, mein Gott und euer Gott. Das fände ich so schöne kleine Einzelheit da drin. Wir scheuen uns ja oft, von Jesus zu zeugen. Wir fürchten, dass uns die richtigen Worte fehlen. Wir glauben, wir sind nicht genug ausgebildet dazu. Wir waren jetzt nicht auf der Bibelschule, wie Rafi zum Beispiel. Wir können auch jetzt nicht die Fragen über Evolution so richtig wissenschaftlich gut beantworten oder diese schwierigen Gender-Fragen, wie können wir da den Kommentaren begegnen? Das ist gar nicht das, was Jesus in erster Linie möchte. Da können wir auch von Maria Magdalena lernen. Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. In diesem einen Vers, da steckt alles drin. Erstens, sie berichtet von was? Von dem, was sie gesehen hat. Einfach von dem, was sie gesehen hat. Zweitens, sie erzählt das, was Jesus ihr gesagt hat. Ich glaube, wir müssen keine religiösen Einstellungen verteidigen. Das ist nicht die Aufgabe von Zeugen. Wir müssen nicht beweisen, dass es einen Gott gibt oder dass Jesus auferstanden ist. Wir erzählen einfach das, was wir in unserem Leben erfahren haben. Und ja, das ist subjektiv. Aber weil das meine subjektive Erfahrung ist, da kann man die auch nicht wegdiskutieren. Das erzähle ich, was ich erfahren habe, was mir Jesus wert geworden ist. Wie ich mich an ihn wende, wie ich mich von ihm getragen weiß. Erfahrungen muss man so stehen lassen. Und genau das ist dein Zeugnis. Wir bezeugen den Auferstandenen. Die Take-Home-Message. Was möchte ich euch mitgeben aus der Predigt? Dreh dich um. Ich habe mich gefragt, wie kommt es dazu, dass Marias verweintes Gesicht plötzlich so aufstrahlen kann? Und auf Sieger Köders Bild, da ist so der Körper der Maria, der ist noch ganz so dem Dunklen zugewandt, dem Grab und dem Tod. Während in ihrem Herz und in ihrem Kopf der Wandel schon begonnen hat. Sie dreht den Kopf herum und Neues kommt in den Blick. Der vermeintliche Gärtner entpuppt sich als Jesus, den sie gesucht hatte. Aber manchmal geht es uns ja so, dass wir einfach den Blick nicht losreißen können von dem, was uns runterdrücken will. Oder vielleicht kennst du auch jemanden, dem es so geht. Meine Mutter ist schon seit langer Zeit jetzt schwer depressiv. Und da kreist sie immer in ihren Gedanken um das Dunkle, um das Negative und kriegt einfach den Kopf nicht weg. Wenn es dir so geht oder du kennst jemanden, dem es so geht, dann haben wir jetzt noch mal eine Minute. Betet für das, was ihr vorher ausgetauscht habt, oder wenn es nichts Dunkles gibt gerade, dann betet für jemanden, den ihr kennt, der diese Bewegung braucht, weg vom Dunkeln mit dem Gesicht hin zu Christus. Genau, da dürft ihr einfach laut miteinander beten. Da müsst ihr nicht leise beten. Ja, danke, Vater, dass du Christus geschickt hast und dass Jesus immer da und dort ist, wo ich drohe, ins Dunkle abzukleiden, wo ich suche, aber nicht finden kann, wo Trauer und Frustration mich zu überwältigen drohen. Da rufst du meinen Namen. gib die Kraft, dass ich den Kopf wende und dass ich in dein Antlitz schauen kann. Schenk du, dass wir nach diesen Gebeten um Befreiung wieder aufstrahlen können als deine Zeugen. Dass wir das weitersagen dürfen, was wir erlebt haben mit dir. Amen.